Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, am Mittwoch, dem 1. November 2023. Der Vergeltungskrieg Israels tobt gegen die Terrororganisation Hamas und ich stelle mir die bange Frage, kann Israel diesen Krieg auf diese Art und Weise gewinnen oder bombt sich Israel in den Untergang, dieser Labyrinthkrieg, dieser Tunnelkrieg im Fuchsbau, im Betonfuchsbau zu Gaza. 15.000 bis 20.000 Hamas-Kämpfer haben sich dort versteckt hinter ihrer Zivilbevölkerung. Das muss man auch immer wieder nach vorne bringen, gegenüber all jenen, die jetzt vor Empörung in die Luft gehen, gegenüber Israel. Premierminister Netanyahu ist wieder Protagonist in einer griechischen Tragödie. Was immer er macht, es ist falsch. Auf der einen Seite haben sie diesen mörderischen Samstag, 7. Oktober. Da muss ein Staat reagieren. So etwas dürfen sie sich nicht gefallen lassen. Das ist klar. Sonst bricht die staatliche Ordnung zusammen. Ein Staat ist ein Vertrag zwischen der Regierung und den Bürgern und in diesem Vertrag geht es um Folgendes, um ein Tauschgeschäft. Der Staat garantiert Schutz und der Bürger garantiert Gehorsam gegenüber den Gesetzen. Das ist der Urvertrag, das ist der staatliche Urgesellschaftsvertrag. Und wenn ein Staat als impotent entlarvt wird, seine eigenen Leute zu beschützen, wenn an einem Samstag, an einem helllichten Samstag, enthemmte Terroristen in ihr Land einfallen können, aus welchen Gründen auch immer, dann sind sie am Rande des Zusammenbruchs einer staatlichen Ordnung. Das ist eine existenzielle Dimension für einen Staat. Das darf man hier einfach nicht ausblenden. Auf der anderen Seite sehen wir die ganze tragische Hilflosigkeit dieser Kriegsführung. An die 10.000, über 8.000 Tote bis jetzt diese Offensive der Israeli in Gaza. Die Panzer sind nun auf Gaza-Territorium vorgerückt. Da werden ganze Städte, ganze Stadtteile werden da flach geschossen, flach gebombt, damit natürlich das Risiko für die eigenen Soldaten geringer wird. Und dann müssen diese Hamas-Kämpfer aus diesem ausgefeilten Tunnelsystem irgendwie herausgetrieben oder kampfunfähig gemacht werden. Ich will mir nicht ausmalen, wie das gehen soll. Also sie haben auf der einen Seite die Verpflichtung des israelischen Regierungschefs, hier sein Land selber zu verteidigen, aber auf der anderen Seite haben sie das Risiko eines Kriegs, der sich zu einem völkerrechtswidrigen Zerstörungskrieg gegen die Zivilbevölkerung auswachsen könnte. Und der Westen, der sich ja gegenüber Russland selbstherrlich und scheinheilig auf die Barrikaden gestellt hat und da immer das Völkerrecht angemahnt hat, der sieht sich jetzt natürlich mit peinlichstem Schweigen konfrontiert. Wäre es den Westen konsequent, müssten sie jetzt Israel mahnen und zu sagen, ihr müsst euch da zurückhalten, ihr habt jetzt schon fast 10.000 Leute umgebracht, darunter fast 40% beziehungsweise fast 50% Jugendliche und Kinder. Für Ähnliches beziehungsweise für weniger Gravierendes, für die Verschleppung von Kindern, für die angebliche Verschleppung von Kindern hat das Internationale Strafgericht von Den Haag einen Haftbefehl gegen Putin ausgestellt. Ja, was macht man jetzt mit Israel? Sie sehen, das ist ein tragisches Verhängnis, das ist eine tragische Situation, das ist wie eine griechische Tragödie. Und ich versuche mich da immer auch in den Staatspräsidenten, in den Ministerpräsidenten Netanyahu hineinzuversetzen. Was er auch macht, es ist falsch. Und auch das Gegenteil ist dann nicht richtig. Und deshalb halten wir uns da mit allzu forschen Werturteilen zurück. Ich habe das ja auch im Ukraine-Krieg so gemacht. Ich habe nie zu denen gehört, die da mit dem Zeigefinger sich aufgespreizt und aufgebläht haben, um von Kriegsverbrechen und all diesen Dingen zu reden. Weil wenn du mal in diese Rhetorik hineingehst und das ernst meinst, ja, dann musst du es aber gegenüber allen Seiten machen, sonst bist du unglaubwürdig. Und das ist jetzt das Problem natürlich des Westens, dass das moralische Kapital, dass er sowieso sowieso nicht mehr hatte, ist nun gänzlich weg, weil in der muslimischen Welt, und das sind ja mehr als 1 Milliarde Menschen, das sind mehr als 2 Milliarden Menschen in der muslimischen Welt, steigt jetzt natürlich die Empörung. Und das ist dann die nächste tragische Dimension. Wenn dieser Nahostkrieg sich sozusagen zu einem Weltenbrand auswächst, ich sage nicht, dass die Wahrscheinlichkeit da besonders groß ist. Ich bleibe zuversichtlich. Ich glaube an die Schwarmintelligenz und an die Kooperationsbereitschaft der Menschen. Aber dieses Szenario steht im Raum. Und ich habe nicht den Eindruck, dass da die palästinensischen Kämpfer bzw. Repräsentanten, die Hamas ist ja eine Terrororganisation, aber sie ist auch eine Repräsentantin zumindest eines Teils der Palästinenser. Sie ist sozusagen auch ein Mythos, quasi die Idee des Widerstands in einem hochkomplexen Konflikt, der gleichsam in biblische Dimensionen zurückgeht. Und ich habe nicht den Eindruck, dass diese Parteien in der Lage wären, sich zu einigen. Die Hamas hat zwar ihre ursprüngliche Charta von 1988, hat sie entschärft, da ist nicht mehr von diesen Ausrottungs- und Zerstörungsimperativen die Rede, von diesen Zerstörungsgeboten, Vernichtungsgeboten gegenüber Israel, die wir mal in der Weltwoche dokumentiert haben, da hat man die Tonalität zurückgefahren, aber in Paragraph 20 steht unmissverständlich, dass es keinen Staat Israel geben darf, vom Land bis zum See. Man will ein eigenes Land, man will die Juden vertreiben. Und umgekehrt haben ja auch die radikalen Kreise jetzt in der Regierung Netanyahu immer wieder zu erkennen gegeben, dass sie es mehr oder weniger gleich sehen. Es kursieren ja auch Bilder von Netanyahu, wie er gegenüber der UNO eine Karte gezeigt hat, in der gar keine Palästinensergebiete mehr zu sehen gewesen sein sollen. Also hier stehen sich vermutlich wechselseitig ausschließende Ansprüche gegenüber. Da findet man nicht so leicht einen Kompromiss oder man findet gar keinen Kompromiss. Das würde heißen, dass die Weltgemeinschaft, um dieses fragwürdige Wort zu verwenden, dass die Weltgemeinschaft, dass die Großmächte sich zusammenraufen müssen, um diese beiden Streithähne irgendwie zu einem Kompromiss zu bringen, weil sie selber nicht in der Lage sind, sich zu einigen. Und in jedem Konflikt, auch in diesem Konflikt, braucht es immer zwei. Und man kann nicht einfach nur sich auf die eine oder auf die andere Seite stellen. Das ist eine ja Ureinsicht. Und das wird auch hier nötig sein. Und wenn das nur ein regionaler Konflikt wäre, meine Damen und Herren, sozusagen ein regionales, lokales Geschehen, so zynisch dass das auch klingt, ja, dann könnte man das einfach sich selber überlassen, wie man es im Jemenkrieg gemacht hat, natürlich moralisch ebenfalls verwerflich, aber das hat einfach nicht diese weltpolitische, geopolitische Dimension. Das ist hier anders. Der Nahe Osten ist ohnehin ein Minenfeld, eine Kampfzone der Großmächte seit Menschengedenken. Die Römer haben dort schon gewütet und auch gewirkt. Es hat Auseinandergesetzungen gegeben, alttestamentarische Kriege, alles Mögliche. Das ist ein Gelände, in dem auch Weltreligionen entstanden sind, also eine ganz spezielle Umgebung muss das sein, wo die Menschen zum Höchsten, zum Transzendenten getrieben werden, aber unter Umständen eben auch in den Wahnsinn. Und deshalb braucht es hier vermutlich ein Zusammenwirken. Und das wäre die Genialität sozusagen, der Lichtblick am Ende des Tunnels. Vielleicht zwingt der Wahnsinn dieses Nahostkonflikts die Großmächte wieder an einen Tisch und man kommt endlich raus aus dieser Politik der Feindbilder und der eingebildeten kalten Kriege und dieser Verabsolutierung des eigenen Standpunkts. Und auch hier, ich beobachte mit größter Sorge und auch Kritik, was im Westen passiert. Wenn man da plötzlich das Wort Westen wie einen Legionsadler vor sich herträgt und wenn ich dann höre an einer Konferenz von Konservativen in London, wo ich gerade wäre, dass ein amerikanischer Ex-Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, sagt, es gibt keine Alternative zur westlichen Zivilisation, dann sind das, meine Damen und Herren, unmögliche Aussagen. Das ist doch eine Ohrfeige, ja mehr noch ein Affront, eine Frechheit gegenüber all jenen nicht-westlichen Zivilisationen oder gegenüber jenen Zivilisationen, die für sich in Anspruch nehmen, auch große Zivilisationen zu sein, vielleicht auch westliche Elemente aufgenommen haben und vielleicht nicht alle und vor allem auch nicht die Dummheiten des Westens gemacht haben. Was ist denn das für eine Arroganz jetzt da auch auf der republikanischen Seite in den Vereinigten Staaten? Und wenn die Amerikaner durchdrehen, wenn die Amerikaner spinnen und die Welt sowieso spinnt, dann wäre ja im Grunde die Stunde der Europäer wieder gekommen als ja Kontinent der Verlierer. Aber da sehen wir eben auch nichts. Da sind auch keine Persönlichkeiten vorhanden, mit Ausnahme vielleicht von Viktor Orban. Aber auf dem prügeln unsere Journalisten ja nach Belieben herum. Ich werde dazu dann übrigens demnächst eine Sondersendung machen. Übrigens auch 30 Journalisten im Gazastreifen getötet durch Israels Bomben. Gesamtzahl der Getöteten auf gegen 10.000, also über 8.000 sind es, darunter fast die Hälfte Kinder und Jugendliche. Hier noch einmal Bilanz. Die Welt ist verrückt und man ist unfähig, sich zu einigen, sich wechselseitig ausschließende Ansprüche. Was mich auch besorgt in diesem Zusammenhang ist natürlich inzwischen das Vokabular. Benjamin Netanyahu mit biblischen Prophezeiungen, das Licht gegen die Finsternis, Israel als Land des Lichts und die Palästinenser, die Kinder der Finsternis. Ich habe gestern gesagt, dass man solche Metaphern nicht überschätzen darf, man darf sie aber auch nicht unterschätzen, weil mythische Bilder, meine Damen und Herren, immer auch die Eigenschaft haben, Emotionen zu entfesseln, Menschen zu enthemmen und ja letztlich die Leute zu mobilisieren. Darum verwendet man ja in der Politik auch diese biblisch oder beziehungsweise diese metaphernreiche Sprache. Die Bilder haben eine eigene Gesetzlichkeit und in der Politik, wo sowieso die Irrationalität, die Gefühle eine große Rolle spielen, muss man als Politiker immer aufpassen, was für Bilder man heraufbeschwört. Und wenn Sie da natürlich einen biblischen Endkampf für sich in Anspruch nehmen, dann sagen Sie den Leuten im Grunde, wir führen einen völlig losgelösten, unenthemmten Krieg und was es auch immer kostet, wir müssen das Böse, wir müssen die Finsternis zerstören. Und das ist eine ganz gefährliche Wortwahl, meine Damen und Herren. Auch da müsste man mäßigend eingreifen. Und ich möchte auch da nicht den billigen Applaus jetzt auslösen bei den Netanyahu-Gegnern, die schon immer gesagt haben, das ist doch ein Verhängnis und ein Verderben für seinen Staat. Das wird dieser Persönlichkeit auch nicht gerecht, weil Netanyahu ist trotz allem immer auch wieder gewählt worden. Der macht auch etwas richtig in den Augen seiner Unterstützer. Und Benjamin Netanyahu steht in einer schwierigen Situation. Und er muss auch darüber hinwegtäuschen, dass seine Regierung versagt hat. Das muss man alles immer in Rechnung stellen. Das muss man verstehen. Das heißt nicht, dass man es rechtfertigt oder bejubelt, aber man muss es verstehen. Und mein Plädoyer ist, dass wir hier beim Realismus bleiben und nicht in den Moralismus überschießen und uns da auch in solche biblischen Gegenüberstellungen hineinbringen. Übrigens noch ein interessanter Artikel von Seymour Hersh hier auf Substack, der Investigativreporter Substack Seymour Hersh. Wir werden das vermutlich auch dokumentieren in der Weltwoche. Sehr erhellend, was er darlegt. Er beschreibt vor allem, wie sich jetzt da diese Kampfhandlungen in Israel entwickeln, aufgrund von Gesprächen mit internen Quellen. Offensichtlich ist die Elektrizitätsversorgung in Gaza zusammengebrochen, diese Tunnelsysteme sehr ausgeklügelt gebaut, mit vielen Ausgängen, mit Kommandozentralen, mit Truppen, mit Waffenlagern, mit auch Vorratslagern, vielen Ausgängen. Die sind offenbar im Dunkeln jetzt, also da sind vielleicht auch schon Notstromaggregate ausgefallen, wir werden sehen. Und das ist natürlich wiederum meine eigene Hölle, diese Tunnelsysteme dann mit den 15.000 bis 20.000 Hamas-Kämpfern auszubrennen. Das ist, man muss das in dieser Brutalität hier formulieren, damit das nicht im Abstrakten bleibt. Bodenoffensive. Wissen Sie, das klingt so steril. Das klingt wie aus dem Reagenzglas. Aber das ist es eben nicht. Das ist eine ganz fürchterliche, tragische Geschichte. Das ist eben Krieg. Das ist Krieg, wie das halt eben ist. In Russland, Dagestan, haben wir diese Angriffe gesehen eines Mobs da auf ein israelisches, auf ein jüdisches, also jüdische Passagiere. Und das wird jetzt natürlich in den Medien bei uns auch wieder zum Beispiel und zum Anlass genommen, um da den Antisemitismus, den angeblichen, der Russen hochzuspielen. Da wäre ich sehr vorsichtig. Präsident Putin, dürfen wir nicht vergessen, hat große muslimische Minderheiten in seinem Land. Er ist also daran interessiert, dass hier nicht die Welt in Brand gesteckt wird, dass hier nicht sozusagen eben eine biblische Auseinandersetzung zwischen den Muslimen und den Juden stattfindet und dass man dann gezwungen ist, sich hier sozusagen auf eine Seite eines heiligen Kriegs zu stellen. Er muss die Wogen glätten, hat das natürlich verurteilt, diese Vorgänge, diese Szenen. Und ich würde einfach warnen davor, das irgendwie in eine Art Theorie da hineinzudeuten. Da gibt es auch noch viele ungeklärte Umstände. Einige davon hat ja die Financial Times bereits angesprochen. Unsere Zeitungen schreiben immer noch von angeblichen Erfolgen der ukrainischen Offensive, der Militäroffensive. Unseren Journalisten empfehle ich die neueste Ausgabe des Time Magazine zu lesen. Ein brillanter Artikel von Simon Schuster, einem Journalisten, der dort im Umfeld von Zelensky recherchiert hat. Und wenn man diesen Artikel liest, dann kommt man zum Schluss, Zelensky ist am Ende. Der pfeift aus dem letzten Loch. Ein Regierungschef, der geplagt ist von großen Verlusten auf dem Schlachtfeld, von aus dem Ruder laufenden Korruption, sind ja Waffen verkauft worden in den Nahen Osten, Waffen, die für die Ukraine bestimmt waren. Ein Präsident, der auch zusehends den Kontakt verliert zu seinem Kabinett und zu seiner Wirklichkeit. Ein Mann, der sich mit autoritärer Allmachtsallüre sozusagen in seinen eigenen Bunker da der Wirklichkeit oder der eigens fabrizierten Wirklichkeit zurückgezogen zu haben scheint, wie da berichtet wird. Und auch der ein früher hochrangiger Politiker der Ukraine, der mit Zelensky zusammengearbeitet hat, hat in der Welt ein Interview gegeben und ihn dort auch schwer kritisiert. Also hier muss man schon langsam die Augen aufmachen. Und Viktor Orban hatte meines Erachtens recht, als er gesagt hat, nein, diese 50 Milliarden, zahlen wir jetzt nicht. Da machen wir nicht mit bei diesem neuerlichen Hilfspaket. Das trägt ihm jetzt natürlich wieder den Vorwurf ein der Europäischen Union. Ja, wir lassen uns da nicht von Orban erpressen. Kräht da der Johannes Hahn aus Brüssel, der ja auch schon auf die Schweiz eingedroschen hat, damals beim institutionellen Rahmenabkommen. Johannes Hahn, bei dem es übrigens Ungereimtheiten gibt, bei seiner Doktorarbeit, da sind ja auch Passagen gefunden worden, die nicht unbedingt sozusagen eine Eigenfabrikation waren, eine Eigenproduktion, dies nur am Rande, also die Integrität stellt sich da natürlich schon auch diese Frage, aber die andere Thematik ist hier vor allem, dass der Begriff von Demokratie in der EU offenbar nicht ganz klar zu sein scheint. Was heißt denn da Erpressung? Das ist doch keine Erpressung, wenn Orban sagt, wir zahlen das nicht, weil es sinnlos ist. Dann sollte eben auch, das ist nicht Erpressung, das ist Demokratie. Das ist ein gutes Recht. Und jetzt sagen die EU-Leute, ja, dann müssen wir halt neue Entscheidungsverfahren finden. Also sie merken, wie hier ein Autoritarismus, ein diktatorisches Gehabe Einzug hält. Das ist die Situation. Investor Benko gerät immer tiefer in Schwierigkeiten. Das Imperium dieses Finanzgenies, vielleicht ein Finanzjongleur, wir werden sehen, es wankt und viele Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Donald Trump könnte der amerikanische Ex-Präsident verurteilt werden in Amerika von einem Gericht aufgrund des Aufstandsparagraphen. Also die politische Vendetta gegen den früheren Amtsinhaber geht weiter. Ich fand das auch nicht gut, was er am 6. Januar da nach den Wahlen gemacht hat. Das war natürlich ein Ritt auf der Rasierklinge. Das war verantwortungslos für mich, wenn sie an einem Vereidigungstag eine große aufgebrachte Menge auch in ihren Emotionen noch anstacheln, das ist nicht gut. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es ist nicht verboten, wenn ein Politiker, der glaubt, ungerecht behandelt worden zu sein und es gelingt ihm da Zehntausende auf die Straßen zu bringen, die es ähnlich sehen wie er, die muss man auch ernst nehmen. Diese Aufgebrachtheit ist nicht einfach nur eine Folge von Manipulation, denen hat das nicht einfach nur ins Hirn hinein geschneit, sondern die sind aus eigenen Stücken gekommen, die hätten ja nicht kommen müssen, hätte ja auch ein Lehrerplatz sein können bei Donald Trump. Und er hat gesagt, wir gehen friedlich und patriotisch zum Kapitol, wir gehen friedlich und patriotisch in unsere Demonstration vor. Das hat er deutlich gesagt und das haben die Medien bei uns immer wieder unter den Teppich gekehrt und das ist eben auch nicht in Ordnung, das ist auch nicht richtig. Da sehen Sie, wie unehrlich unsere Behörden hier zuweilen, unsere Medien zuweilen argumentieren. Die EU will russische Zentralbankgelder in die Ukraine schicken, muss auch die Schweiz über die Bücher, fragt die NZZ. Ich sage nein, das ist Diebstahl von russischem Volksvermögen, hoch prekär und Sie sehen jetzt, wie schlüpfrig und zweideutig und eben doppelmoralisch diese Völkerrechtsstandards sind. Gegenüber Russland redet man immer vom Völkerrecht. Ja, wenn man das macht, müsste man auch gegenüber Israel, auch gegenüber der Hamas selbstverständlich vom Völkerrecht reden. Da hört man dann wieder viel weniger. Und das zeigt Ihnen eben auch von der Politik, aber auch in unseren Medien, dass man sich da vergaloppiert hat. Und das ist nicht mehr glaubwürdig. Und die Leute spüren das. Und die Schweiz sollte nicht bei diesem organisierten Diebstahl von russischem Volksvermögen mitmachen. Zum Schluss noch eine Würdigung des Ökonomen Charles Beat Blankart in Berlin. Ein großer Schweizer Ökonom ist leider gestorben nach langer Krankheit. Ein großartiger Wirtschaftswissenschaftler. Ich durfte mit ihm noch sprechen. Ich durfte ihn kennenlernen seinerzeit, als ich in Berlin gearbeitet habe. Ein Ökonom, der immer auch die politischen Bezüge der Ökonomie im Blick behalten hat und die Bedeutung auch der ökonomischen Selbstorganisation und der staatlichen Organisation in Betracht gezogen hat, beziehungsweise auch die institutionelle Wirklichkeit auf ihre ökonomischen Wirkungen hinweg geprüft hat. Also nicht einfach nur ein Ökonom, der sich sozusagen da in der Blase der Mathematik oder in der Blase der Verhaltensforschung aufgehalten hätte, sondern einer, der noch den Mut hatte, auch politische Ökonomie zu betreiben. Und das ist ein Fach, das mich auch immer fasziniert hat und interessiert hat. Und als Journalist müssen Sie sich auch immer wieder die Frage stellen, ja, was sind die wirtschaftspolitischen Erfolgsfaktoren der Schweiz oder Deutschlands? Und da gibt es eben nicht nur, da gibt es nicht verschiedene Wahrheiten, dass man sagen kann, ja, Sie können auch eine sozialistische Ökonomie oder eine Staatsorganisation machen, das ist dann erfolgreich. Nein, das funktioniert eben nicht. Und diese empirischen Resultate dürfen Sie nicht ausblenden, aber in den politisch korrekten Zeiten ist das schon zu einem Tabu geworden, auf solche Zusammenhänge hinzuweisen. Die politische Korrektheit übrigens ein ganz flacher und banaler Religionsersatz. Ist ja nichts anderes. Der Mensch dürstet nach Rechtfertigung. Er möchte ja immer gerechtfertigt werden. Am besten in den Augen des lieben Gottes. Strengt er sich da an, strampelt er sich ab. Aber wenn man eben nicht mehr an Gott glaubt, ja, dann rechtfertigen sie sich selber, indem sie da den Gutmenschen raushängen, die politische Korrektheit, das ist dann sozusagen der Passepartout, der Selbsterlösung gewissermaßen, der da in Anspruch genommen wird. Und die Reformierten sagen, ja, es ist nicht so wichtig, wie intensiv ich an Gott glaube, um in den Himmel zu kommen. Hauptsache, er glaubt an mich. Und das ist ja die tiefe Botschaft, da wären wir schon wieder in der Theologie der Reformierten. Hört doch auf mit diesem ganzen Rechtfertigungszeug. Ihr seid allein durch das Geschenk der Existenz, seid ihr schon gerechtfertigt, beziehungsweise durch eine verantwortungsvolle Lebensführung, wo man anderen möglichst wenig Schaden zufügt. Aber eine Erlösung ist das nicht. Sie müssen all diese Spannungen und die metaphysische Einsamkeit im Universum aushalten. Sie können eben den lieben Gott nicht einfach wie eine Beruhigungstablette oder ein Rotwein oder ein Glas Rotwein für sich in Anspruch nehmen, wenn sie schlecht drauf sind. Aber eben solche Ersatzreligionen wie die politische Korrektheit, das ist dann eben das Glas Rotwein des Moralismus, das man sich gewährt, oder eben auch die halbe Flasche, um sich da sozusagen in einen Rausch der eigenen Rechtfertigung hineinzutrinken. So, jetzt aber vergaloppiere ich mich da wieder in der Theologie. Vielen Dank, höchste Zeit hier aufzuhören. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bis bald und einen schönen Tag.